Sie hören den Kurier.
Das ist etwas, was wir von der Influenza kennen, wo das auch bewiesen ist und gezeigt ist, wissenschaftlich untersucht ist, dass zum Eindämmen von Influenza-Ausbrüchen Schulschließungen etwas bringen. Das ist bei der Influenza ist es so, dass Kinder eine wesentliche Rolle spielen, war etwas, was vielleicht noch nicht jeder Politiker auf der Welt begriffen hat, aber wir sollten das inzwischen wissen, dass natürlich die Influenza nicht das gleiche ist wie das neue Coronavirus und dass Dinge, die man von der Influenza oder anderen respiratorischen Viren kennt, nicht automatisch für dieses neue Coronavirus gültig sind.
In einer heutigen Pressekonferenz hat sich die ÖGJK, also die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, ganz klar gegen Schulschließungen in Österreich ausgesprochen. Doch in den letzten Tagen werden immer mehr Stimmen laut, die eine sofortige Schließung der Schulen und auch härtere Lockdown-Maßnahmen fordern. Denn sonst würde es schon bald zu einer Überlastung unseres Gesundheitssystems kommen. Doch welche Folgen hätte die Schulschließung? Ist sie wirklich eine sinnvolle Maßnahme? Und glaubt Dr. Michael Wagner, der Leiter des Instituts für Mikrobiologie an der Universität Wien, dass Kinder eine unterschätzte Gefahr der Pandemie sind? Das hört in der heutigen Kurier Daily Podcast Folge. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Seit genau einer Woche befinden wir uns im sogenannten Lockdown Light in Österreich. Seit letzter Woche Dienstag gelten die Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 Uhr und 6 Uhr. Die Unis und FHs sowie die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe befinden sich im Distance Learning und Hotels und Gastronomie sind weitestgehend geschlossen. Dennoch sind seit gestern 6.120 Neuinfektionen in Österreich dazugekommen. Um den steigenden Infektionszahlen weiter entgegenzuwirken, werden die derzeit gültigen Ausgangsbeschränkungen morgen offiziell um 10 Tage verlängert. Das ist deswegen notwendig, weil laut den gesetzlichen Vorgaben die Ausgangsbeschränkungen jeweils nur für 10 Tage beschlossen werden können. Alle anderen derzeitigen Maßnahmen wurden bereits für insgesamt 4 Wochen, also bis Ende November, beschlossen. Neu wird ab morgen sein, dass alle Geschäfte einheitlich um 19 Uhr schließen werden. Darauf haben sich jetzt die Sozialpartner geeinigt. Damit soll auch garantiert werden, dass die Kundinnen und Kunden rechtzeitig vor 20 Uhr daheim sind. Ausgenommen von dem sind Tankstellen, Automaten und Verkaufsstellen in Bahnhöfen oder Flughäfen, die weniger als 80 Quadratmeter Verkaufsfläche aufweisen. Mit den steigenden Corona-Zahlen in Österreich werden auch immer mehr Stimmen laut, die sich für eine Schulschließung aussprechen. Im Moment befinden sich ja nur die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe im sogenannten Distance Learning. Alle anderen gehen mehr oder weniger ganz normal in die Schule. Doch erst vor kurzem forderte eine Gruppe von Universitätsprofessoren die sofortige Schließung von Schulen und eine Verschärfung der Maßnahmen. In der Aussendung, die von 4 Wittgenstein-Preisträgern unterzeichnet wurde, heißt es: Alle, die jetzt gegen Schulschließung reden, müssen dazu sagen, dass sie damit für Triage spätestens ab 18. November sind. Unter den 4 Preisträgern, die die Aussendung unterzeichnet haben, befinden sich 2 Physiker, ein Informatiker und ein Mathematiker, jedoch kein Mediziner. So etwas regt den Generalsekretär der ÖGJK, also der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, Reinhold Kerbel, auf. In einer heutigen Pressekonferenz sagt er: Da melden sich viele mit begrenzten Kenntnissen zu Wort. So wie ich mich als Mediziner nicht zur Quantenphysik äußere, sollten sich andere Wissenschaftler nicht zum Thema Kinder und Corona zu Wort melden. Wie der Leiter des Instituts für Mikrobiologie an der Universität Wien, Dr. Michael Wagner, zu dem Thema steht und ob wir die Rolle der Kinder beim Verbreiten der Infektion wirklich unterschätzen, hat er mir heute in einem Interview verraten. Herr Dr. Wagner, zuerst mal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir über die derzeitige Situation und vor allem die möglichen Schulschließungen, die im Raum stehen, zu reden.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für Ihr Interesse. Es ist ein wichtiges Thema und ich freue mich, wenn ich da ein paar Gedanken dazu einbringen kann.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch. Und gleich zu Beginn, vor Corona hat es immer geheißen, Kinder bringen alles mit nach Hause von der Schule. Also egal ob Magen-Darm-Infekte, grippale Infekte, was es da halt alles so gibt. In der Corona-Pandemie heißt es bis jetzt meistens, dass sie nur einen geringen Faktor spielen. Und dagegen werden jetzt auch immer mehr Stimmen laut. Sind Kinder jetzt vielleicht doch eine unterschätzte Gefahr in der Pandemie?
Ich glaube, man muss das differenziert betrachten. Also der eine Punkt ist, dass Kinder sich Gott sei Dank in der Regel nicht schwer erkranken, wenn sie infiziert werden mit dem neuartigen Coronavirus. Und das ist natürlich erstmal eine gute Nachricht. Und es wird aber dann oft falsch interpretiert. Also wenn jemand sagt, Kinder haben selten Covid-19, dann ist da oft damit gemeint, sie erkranken selten schwer an diesem neuartigen Coronavirus. Das heißt aber nicht, dass sie sich nicht infizieren. Dazu gibt es viele, viele Studien, die das zeigen. Das heißt auch nicht, dass sie nicht Viren in ihrem Rachen hätten. Und das heißt auch nicht, dass sie nicht andere Menschen anstecken könnten, obwohl sie oft keine Symptome oder nur sehr leichte Symptome haben. Und es gibt da jetzt eben neue Studien, die auch zeigen, dass es diesen oft postulierten Altersunterschied möglicherweise oder wahrscheinlich so gar nicht gibt. Also es wird ja oft gesagt, unter 10 Jahren spielen die überhaupt keine Rolle. Und was heißt keine Rolle spielen? Das muss man auch wieder differenzieren. Infizieren sie sich nicht unter 10 Jahren? Wenn man sich die Daten anschaut, doch, die infizieren sich unter 10 Jahren. Und sie können auch, gibt es jetzt eine Studie aus den USA, die zeigt, dass sie genauso ansteckend sind wie ältere Kinder oder auch wie Erwachsene. Das heißt, das ändert sich natürlich, das ist noch eine junge Pandemie und wir sammeln Daten. Und bei Kindern ist es besonders schwer, verlässliche Daten zu sammeln, weil die eben so selten schwere Symptome haben und dann ein bisschen sozusagen unter dem Radar laufen. Mhm. Die schlagen Gott sei Dank in den Krankenhäusern kaum auf. Ich gehe natürlich mit dem Kind auch, wenn es kaum oder keine Symptome hat, erstmal nicht zum Testen. Und darum machen wir ja diese Gurgelschulmonitoring an 4 Universitäten in Österreich zusammen mit dem Bildungsministerium, wo wir einfach 10.000 Proben pro Durchgang oder sogar etwas mehr von Schülerinnen und Lehrerinnen aus 240 Schulen in Österreich testen. Und zwar einfach sozusagen ausgelost. Das ist eine repräsentative Stichprobe, wo wir einfach sagen wollen, wir wollen wissen, was los ist, ohne auf Symptome uns verlassen zu müssen. Sondern das sind offensichtlich gesunde Kinder, die dann in den Schulen da sozusagen die Möglichkeit bekommen, die Teilnahme ist ja freiwillig, sich testen zu lassen. Und da bekommt man natürlich ein relativ genaues und repräsentatives Bild über das Infektionsgeschehen. Und also insgesamt, wenn ich es zusammenfasse, möchte ich sagen, Kinder infizieren sich, Kinder geben es auch weiter, Gott sei Dank erkranken sie aber nicht schwer.
Können Sie vielleicht ganz kurz erklären, warum das so ist, dass bei Kindern meistens nur leichte Symptome auftreten?
Ja, das ist eine der spannendsten Fragen in der Pandemie. Das wird natürlich intensiv untersucht. Gibt es ein paar Hypothesen, warum das so ist? Unterschiedlichkeiten in der Immunreaktion, sozusagen Abwehrsystem des Kindes gegenüber dem Erwachsenen. Also Kinder reagieren ja auf virale Infekte, nicht nur aufs Coronavirus, oft sehr anders als das Erwachsene tun. Also wenn man sich jetzt Windpocken anschaut zum Beispiel, verläuft das bei Kindern häufig milder, als es das bei Erwachsenen tut. Gibt es eine Reihe von viralen Krankheiten, wo das so ist. Es gibt auch so eine These, dass es einen gewissen Schutz gibt durch Infektionen mit anderen Coronaviren. Ist aber auch noch nicht letztgültig bewiesen. Und Kinder erkranken ja viel häufiger an Erkältungen jetzt als Erwachsene und haben da vielleicht sozusagen noch ein frischeres Gedächtnis und können da von so einem Kreuzschutz ein Stück weit profitieren. Also da wird viel geforscht im Moment, was da der Grund sein könnte. Kinder haben auch etwas weniger von einem Rezeptor, diesem ACE2-Rezeptor, an den das Coronavirus anbindet. Also in der Nase, im Nasenepithel findet man weniger von diesem Rezeptor. Und also diese Verteilung sozusagen der Anbindestellen, nicht nur in der Nase, sondern im ganzen Körper, auch in der Lunge, kann natürlich auch eine Rolle spielen beim Krankheitsverlauf. Da könnte man natürlich viel lernen, wenn man versteht, warum kann man in der Regel leicht erkranken und darum wird das intensiv beforscht, ist aber noch nicht aufgeklärt.
Okay, das heißt, das ist quasi auch noch so ein bisschen eine Frage, die im Raum steht. Was mich jetzt auch interessieren würde, Sie haben vorher die Studie aus Tennessee und Wisconsin schon angesprochen, dass Kinder genauso leicht das Virus übertragen können wie Erwachsene. Bei einer heutigen Pressekonferenz von der Österreichischen Gesellschaft für Jugend- und Kinderheilkunde hat es wieder geheißen, dass die Empfänglichkeit von Kindern deutlich geringer ist. Warum kommt man da so zu unterschiedlichen Ergebnissen?
Ja, also ich frage mich immer, auf was beruhen diese Aussagen? Also ich habe, das muss ich gleich mal vorwegstellen, ich habe überhaupt keine Mission. Ich habe weder ein kommerzielles Interesse, also verkaufe keine Tests, bin an keiner Firma beteiligt, noch habe ich sonst irgendein politisches Interesse, hier für irgendwas zu plädieren. Als Wissenschaftler möchte ich einfach nur, dass wir uns die Fakten anschauen, weil ich glaube, dass transparente Informationen, faktenbasiertes Handeln das Beste ist, was wir in der Pandemie tun können. Und ich möchte einfach erstmal als Grundlage sagen, was haben wir wirklich an Fakten vorliegen? Und da gibt es natürlich ein bisschen widersprüchliche Literatur, aber es wird immer mehr, die auch zeigt, dass Kinder durchaus eine Rolle spielen. Dazu passt ja auch, dass Schulschließungen, diese R-Zahl, also wie viel eine Person ansteckt, durchaus stark beeinflusst. Also wenn man nach dem Lockdown die Schule wieder aufmacht, da gibt es so Meta-Analysen an über 100 Ländern durchgeführt, dann steigt R signifikant an. Also es stecken wieder eine Person, die infiziert ist, steckt wieder mehr Personen an. Ich glaube, da gibt es kaum einen Zweifel und darum stören mich solche Stellungnahmen, wenn Leute sagen, Schulen spielen keine Rolle im pandemischen Geschehen. Das ist einfach widerlegt. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man Schulen schließen muss. Also ich glaube, da muss man einfach differenziert vorgehen. Aber man muss erst mal wissen, habe ich die Schulen offen und vor allen Dingen schütze ich die Schulen schlecht, dann habe ich dort natürlich Infektionen, die ablaufen. Und das sehen wir, ohne jetzt hier schon die Ergebnisse verraten zu wollen, aber natürlich sehen wir auch Infektionen an den österreichischen Schulen. Und natürlich wird das auch nach Hause getragen und Kinder stecken auch Eltern oder Großeltern an. Mhm. Alles andere wäre Wunschdenken. Und vieles, was hier so postuliert wird, fußt eigentlich auf Daten, die nicht verzerrungsfrei sind. Also in Österreich, unsere Daten sind ja jetzt, werden diese Woche bekannt gegeben, aber sind ja noch nicht vorhanden. Und ansonsten habe ich ja keine Daten, repräsentative Daten zu Kindern. Also die werden in manchen Bundesländern absichtlich nicht getestet. In Oberösterreich gibt es eine Empfehlung für die Ordinationen, wo es heißt, Kinder unter 10 Jahren werden in der Regel nicht getestet und auch ältere Kinder nur, wenn der Arzt wirklich meint, es muss dringend sein. Und natürlich, wenn ich so vorgehe, dass ich Kinder explizit ausnehmen aus dem Testgeschehen, dann wäre ich nachher, wenn ich die Zahlen vergleiche, wie viele Kinder sind infiziert und wie viele Erwachsene sind infiziert, werde ich immer weniger infizierte Kinder finden. Mhm. Und bei den Teststraßen schlagen natürlich auch weniger Kinder auf, weil wenn ich nicht schwer erkranke oder gar nicht Symptome zeige, dann gehe ich nicht zum Testen. Mhm. Und bei den Clusteranalysen übersehe ich Kinder auch, weil Kinder, die nach Hause kommen, keine Symptome haben, ihre Eltern anstecken, bis die Eltern eine Krankheit entwickeln, also Symptome entwickeln. Die haben die Inkubationszeit, sagen wir mal 5 bis 8 Tage, bis dann der Test durchgeführt wird, vergehen, sagen wir mal, noch 2 Tage, bis dann die Testergebnisse da sind, dauert es vielleicht nochmal 2 Tage. Dann bin ich schon irgendwo bei 14 Tagen, bis ein Contact Tracing in der Familie durchgeführt wird. Und da ist das Kind oft schon lang wieder negativ. Und dann wird es sogar umgedreht und heißt, das Kind hat sich ja gar nicht angesteckt an den Eltern, weil es bleibt ja negativ, obwohl die Eltern positiv sind. Dabei kann das Kind sehr wohl der Indexfall gewesen sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sieht, all die Zahlen, die wir haben über Kinder, haben Biase. Und zwar starke Biase. Entweder testen wir sie nicht, oder bei den Antikörperstudien gibt es jetzt eine neue Arbeit, die zeigt, Kinder haben andere Antikörperantwort als Erwachsene. Und darum werden die in vielen Antikörperstudien übersehen oder unterschätzt. Das heißt, wenn ich zurückschaue mit diesen Antikörperstudien, wer war infiziert, besteht einfach die Gefahr, dass ich die Kinder gar nicht in der tatsächlichen Zahl detektiere mit den Antikörperstudien. Weil die eben durch ihre unterschiedliche Immunantwort, die machen einen bestimmten Antikörperklasse nicht, gegen einen Bestandteil des Virus. Und diese Antikörperklasse ist aber Teil dieser Assays, die bei den Antikörperstudien eingesetzt werden. Bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen. Mhm. Das heißt, alles, was man sich anschaut an Tests, sind nicht objektiv, sind sozusagen gebiased. Und das wird nicht diskutiert. Und weil es sozusagen zu der Message, die man, glaube ich, liefern will, passt. Und ich hätte ganz gerne, dass wir es uns objektiv anschauen und dann sagen, basierend auf den Daten, wo gehen wir hin? Mhm.
Jetzt haben Sie schon einige der Probleme angesprochen, also dass Kinder weniger oft getestet werden, dass das Contact Tracing da einfach dann nicht rechtzeitig einsetzt, um das auf die Kinder zurückzuführen. Machen wir es vielleicht ganz konkret. Was ist Ihre Expertenmeinung? Sollen die Schulen in Österreich geschlossen werden? Ja oder nein?
Das ist mir zu schwarz-weiß. Ich sag's so. Für mich sind Schulen was ganz wichtig ist, also Lernen im sozialen Kontext, das Recht auf Bildung, die Konsequenzen, die das hat, wenn Kinder zu Hause sind, für gerade auch für Frauen, aber für Familien natürlich insgesamt, auch für die Wirtschaft. Das wäre für mich die letzte Sache. Das ist sozusagen, wenn alles nichts mehr hilft, mit Schulen hat man ein mächtiges Instrument bei der Pandemiebekämpfung, wenn man die schließt, aber halt auch ein sehr, sehr folgenreiches. Mhm. Und darum würde ich alles andere zuerst tun, bevor ich Schulen schließe. Und darum kann man nicht Ja oder Nein sagen. Aber ich glaube, man muss wahrnehmen, dass Schulen zum Pandemiegeschehen beitragen. Gar nicht so unwesentlich, wenn man diesen Einfluss auf diese R-Zahl sieht. Und wenn man die offen halten will, dann muss man sich das leisten können im Pandemiegeschehen. Mhm. Und das kann man sich nur leisten, indem man die Schulen selbst von innen heraus schützt. Können wir vielleicht nachher noch drüber reden, wie das gehen kann. Und auf der anderen Seite, wenn die Gesellschaft das zu ihrer Priorität macht und einfach sagt, okay, Schulen sind für uns die Top-Priorität und aus diesem Grund verzichten wir gemeinschaftlich auf viele andere Dinge. Weil wir wissen, da gibt es ein gewisses Infektionsgeschehen in den Schulen. Wir wollen die aber offen halten und um uns das leisten zu können und trotzdem die Pandemie unter Kontrolle zu halten, dann können wir halt nicht in die Bar gehen oder nicht in die Disco oder nicht ins Fitnessstudio und nicht im Kirchenchor singen in der Zeit. Mhm. Und da gibt es jetzt viel mehr Beispiele. Das ist jetzt einfach ein Auszug. Und ich glaube, diese beiden Dinge, Schulen effektiv schützen, für mich gehört da zum Beispiel die Maskenpflicht dazu, auch schon in der Volksschule. Für mich gehört da dazu, dass man beim Schulweg Möglichkeiten findet, das zu entzerren, dass nicht alle Kinder gleichzeitig im Schulbus sitzen oder ein totales Gedränge in den Öffis herrscht, sondern dass die vielleicht nacheinander ankommen, dass man dann eine höhere Taktfrequenz hat, dass man mehr Schulbusse einsetzt und dass man da arbeitet, dass man sich was überlegt für die Hortsituation. Also man sagt, man möchte, dass die Klassen sich in den Schulen nicht vermischen, was sehr viel Sinn macht. Wenn dann allerdings am Nachmittag im Hort sich die Kinder alle wieder treffen aus unterschiedlichen Klassen, dann hat dieses Trennen in der Schule sehr, sehr wenig Sinn. Und ich wäre auch dafür, dass man in Schulen nicht singt und auch keinen Sport indoor macht, also in der Turnhalle, sondern nur draußen, auch zu Zeiten eben niedrigere Infektionszahlen. Mhm. Was mir ein bisschen fehlt an der Diskussion ist, die kommt immer dann auf,
wenn es quasi Zahlen, schon zu spät ist.
Genau, wenn es durch die Decke schießen und dann sagt man, was kann man denn jetzt machen? Und da ist auch jeder offen für Maßnahmen. Und kaum sinken die Zahlen wieder, wird wieder lustig alles gemacht, so als wäre es vorbei. Und damit steuern wir ja nur auf den dritten Lockdown dazu. Also ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich jetzt eine Diskussion zu führen, was machen wir jetzt? Aber auch, was macht man denn, wenn die Zahlen wieder tiefer werden? Und da gehört, glaube ich, das, was ich gerade gesagt habe, alles dazu. Also in den Schulen tätig werden, aber auch gesellschaftlich sagen, wir verzichten auch bei niedrigeren Zahlen auf viele Dinge, damit wir gar nicht diese Diskussion Schulschließung nochmal führen müssen.
Das heißt, Sie sind ganz klar für verschärfte Maßnahmen oder auch verschärfte Schutzmechanismen in den Schulen, oder? Und was könnte man da konkret umsetzen? Also Sie haben jetzt schon die Maskenpflicht auch auf die Ausweitung für die Volksschulkinder ausgesprochen. Würde das wirklich so viel beitragen dazu, dass unsere Schulen offen bleiben können?
Also Masken sind schon ein recht wirksames Werkzeug, natürlich kein perfektes. Wir reden ja jetzt vom Mund-Nasen-Schutz für die Schülerinnen. Und natürlich verhindere ich damit nicht alles, aber ich reduziere doch die Infektionswahrscheinlichkeit. Da gibt es ja nun wirklich viele Arbeiten inzwischen, die das belegen. Und man muss sich immer vorstellen, in so einem Klassenzimmer sitzen wirklich viele Personen, im Moment in der Volksschule ohne Mund-Nasen-Schutz, auf relativ engen Raum für lange Zeit zusammen. Das ist eigentlich was wir überall woanders in der Gesellschaft sagen, das wollen wir auf keinen Fall. Mhm. Und wenn man sich das vor Augen führt und dann weiß, wie lange es dauert, um die Aerosole aus so einem Klassenzimmer herauszulüften. Ich meine, da atmen ja viele Kinder. Und wenn man weiß, wie lange das dauert, dann weiß man, dass das im Winter auch gar nicht so trivial ist. Also da fällt natürlich die Temperatur. Man muss, wenn man mit Leuten, die da diesen Bereich beforschen, redet, man muss wirklich lange lüften, eigentlich querlüften, um so ein Klassenzimmer sozusagen wieder zu befreien von angesammelten Aerosolen, in denen sich ja die Viruspartikel auch aufhalten. Und darum wären natürlich auch, sagen wir mal, andere Maßnahmen zur Luftreinigung, wie diese Luftfilter mit den HEPA-Filtern, das wäre schon etwas, finde ich, was man sehr konkret andenken muss, ob das nicht auch eine Lösung sein kann für Klassenzimmer. Weil das Lüften im Winter natürlich dazu führt, dass die Temperatur runterfällt, auch wenn es dann wirklich kalt ist, dass die Luftfeuchtigkeit stark abfällt, was man von anderen respiratorischen Viren weiß, dass dann wieder die sozusagen die das mögen, wenn die Luft zu trocken ist und vor allen Dingen, wenn die Schleimhäute auch austrocknen der Menschen. Also es kann durch Lüften dann auch der gegenteilige Effekt eintreten, ab einer gewissen Außentemperatur und Lufttrockenheit, dass man dann die Infektionswahrscheinlichkeit sogar auch wieder einerseits verringert, weil man weniger Viruspartikel in der Luft hat, andererseits erhöht, weil man die Schleimhäute anfällig macht und auch noch diese Tröpfchen verkleinert durch geringe Luftfeuchtigkeit, die dann länger schweben in der Luft.
Und wir sprechen jetzt eigentlich, oder meistens sind nur die Schulen das Thema. Können Sie vielleicht auch noch kurz eine Einschätzung dazu geben, wenn es um die Kindergärten geht? Weil die sind irgendwie meistens ausgelassen aus dieser Diskussion. Aber besteht da nicht auch eine Gefahr, auch wenn es sich um die ganz Kleinen handelt, dass die das dann vielleicht mit nach Hause bringen, die Eltern vielleicht sogar die Großeltern anstecken und sich so das Virus dann immer weiter verbreitet, wenn die dann auch arbeiten gehen und das quasi so dann als Spreader fungieren?
Wir haben dazu natürlich keine Zahlen. Also ich tue mir bei den Schulen natürlich dadurch auch leichter, dass ich über das Monitoring zumindest einen Einblick habe, was ist an Österreichs Schulen los. Und es ist da es jetzt auch immer mehr Studien zu Schulkindern gibt, die eben das anzeigen, was ich gerade so zusammengefasst habe. In Kindergärten gibt es vergleichsweise wenig Zahlen. Es gibt Studien auch aus Deutschland zu Zeiten geringerer Prävalenz, die wenig, oder ich glaube, die haben nur infizierte Kindergärtnerinnen gefunden, keine Kleinkinder. Dass die sich infizieren können, ist unbestritten. Also das geht, glaube ich, in jedem Alter. Dass Hygienemaßnahmen in Kindergärten brutal schwer umzusetzen sind, ist, glaube ich, auch jedem bewusst. Da kann ich mir auch ein Maskentragen nicht vorstellen bei den Kleinstkindern und Kleinkindern. Ich glaube, das wäre etwas, wo man einfach das pandemische Geschehen sich anschauen muss und sagen, wenn es gar nicht mehr geht, das wird auch beitragen. Ich glaube, das wäre Illusion zu sagen, dass das nicht beiträgt. Aber dort empfinde ich es am schwierigsten, Maßnahmen innen drin zu setzen. Ich glaube, es wäre schon sinnvoll, da genau auch hinzuschauen. Mit Speicheltests kann man auch bei Kleinkindern, da kann man nicht gurgeln, aber man kann Speicheltests, die sind nicht ganz so empfindlich. Es reicht aber, um herauszufinden, ob die für die allermeisten Kinder, ob sie infiziert sind oder nicht. Und ich glaube, das wäre es wirklich wert, auch dort genauer hinzuschauen, gerade jetzt zu Zeiten hoher Prävalenz und hoher Infektionsraten. Also gibt's wenig Daten. Mein Gefühl wäre, spielt natürlich auch eine Rolle. Es ist aber schwer von innen heraus zu schützen. Man kann es eigentlich nur gesellschaftlich schützen, indem eben die Gesellschaft auf vieles verzichtet. Und dann kann man eben nicht nur Schulen, sondern auch Kindergärten offen halten.
Okay, das heißt, abschließend kann man vielleicht zusammenfassen, dass für Sie quasi das Wichtigste ist, dass wir die Schulen von innen heraus durch stärkere Maßnahmen weiter stärken und dass das Risiko, dass die Kinder das Virus von der Schule nach Hause bringen und so dann an die Eltern, an die Großeltern übertragen und die das dann weiter verbreiten, ist quasi nicht so groß, dass es für eine Schulschließung zum jetzigen Zeitpunkt sprechen würde. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, mit einer Ergänzung nur. Ich glaube nicht, dass es reicht, die Schulen von innen alleine zu schützen, sondern ich glaube, wir müssen auch gesellschaftlich uns einschränken. Und zwar nicht nur jetzt, sondern bis zur Impfung. Also ich glaube nicht, dass Schutzmaßnahmen in der Schule, wenn die Gesellschaft nach dem partiellen Lockdown wieder so weitermacht wie davor, ausreichen werden. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es gibt einen Weg, Schulen offen zu halten, wenn wir verstehen, dass wir dieses Virus ernst nehmen müssen und dass man jetzt während der Pandemie vieles nicht machen kann, was man ansonsten sehr, sehr gerne macht. Also ich kann gerne sagen, ich bin seit März oder ganze Familie, wir sind nicht mehr essen gegangen mit anderen. Wir versuchen niemanden im Innenräumen zu treffen, freizeitmäßig. Sondern ich glaube, jeder sollte durchkämmen, was in seiner Freizeit vor allen Dingen, auf was man verzichten kann an Treffen in Innenräumen. Gerade wo, sagen wir mal, in Räumen mit wenig Luftaustausch und mit wenig, sagen wir mal, Platz. Und wenn man das ernsthaft tut und einfach bereit ist zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, weil ich möchte einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, dann sind die Chancen groß, dass man die Schulen offen lassen kann. Wenn alle am Tag vor dem Lockdown noch Partys feiern gehen und wenn Experten im Sommer sagen, das ist eh alles, es wird keine zweite Welle geben, ihr könnt das ganz locker nehmen und die ansteigenden Zahlen gehen nur auf falsch positive Tests zurück und auf einen Test-Tsunami, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir in solche Diskussionen wie Schulschließungen kommen. Wenn wir nicht alle gemeinsam das Virus ernst nehmen, wird es am Schluss auch an den Schulen rausgehen und das fände ich sehr, sehr schade.
Alles klar, Herr Dr. Wagner, dann vielen herzlichen Dank für Ihre Expertise und dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir über dieses Thema zu sprechen.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Wie es tatsächlich in Österreich weitergehen wird, werden wohl erst die nächsten Tage zeigen. Spannend bleibt es dabei weiterhin auch in Amerika. Und das, obwohl die Präsidentschaftswahl ja eigentlich schon geschlagen ist. Und somit auch klar ist, dass Joe Biden der 46. Präsident der USA sein wird. Dass es nicht alle so sehen, ist in den Tagen nach der Wahl schon schnell klar geworden. Und auch wenn man meinen möchte, dass ich das mittlerweile etwas gelegt haben hätte sollen, muss ich euch enttäuschen. Denn Donald Trump twitterte erst heute Nachmittag wieder in natürlich Großbuchstaben: We will win. Naja, seine Niederlage will er also immer noch nicht eingestehen, sondern hofft weiterhin darauf, dass doch noch Wahlbetrug nachgewiesen werden kann. Bis es soweit ist, können wir wohl davon ausgehen, dass sich sowohl die Demokraten als auch der Republikaner Donald Trump als Sieger dieser Wahl sehen. Das war's für heute auch schon wieder von mir. Ton und Schnitt kamen von Dominik Kanzian und produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und hoffe, ihr hört auch morgen wieder rein. Thank you all, but it's been no bed of roses.